ARD Sounds.
Ich vermute, an diesen Fall erinnern sich viele von euch mindestens mal, wenn ihr aus Norddeutschland kommt. Im Frühjahr letzten Jahres, also im Mai 2025, da ging eine Ende 30-jährige Frau am Hamburger Hauptbahnhof mit einem Messer auf rumstehende Menschen los. Vollkommen wahllos und unvermittelt stach sie auf PassantInnen ein, die auf diesem Bahnsteig standen. Und das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Es ist ein Freitagabend, mitten im Feierabendverkehr. Da ist der Hamburger Hauptbahnhof gesteckt voll. Da stehen hunderte Reisende, die entweder, keine Ahnung, nach Hause möchten oder einen Wochenendtrip geplant haben. Und inmitten dieser Menge entstand dann ein regelrechtes Blutbad. Panische Menschen, Verletzte, Wegrennende. Also die Bilder, die man hinterher auf Social Media sehen konnte, die waren schon echt verstörend. Und dann realisieren zwei Männer, die auch auf ihren Zug warteten, zum Glück, dass hier irgendwas passierte. Sie schafften es, die Frau zu überwältigen und konnten ihr zum Glück auch das Messer abnehmen. Die Bilanz war krass. 19 Personen wurden vom Messer verletzt, 4 von ihnen lebensgefährlich. Und dann kamen all die Fragen auf. War es ein Terroranschlag? War es ein Amoklauf? Gab es vielleicht politische Motive? Und irgendwann später stellt sich raus, es handelt sich um die Tat einer psychisch kranken Frau. Ein wirklich schlimmer Fall.
Ein schlimmer Fall, aber es ist leider kein Einzelfall. Es kommt später raus, dass die Frau schwer psychisch krank ist. Du hast es gesagt, Anna. Und dass sie auch schon sehr oft in der Psychiatrie war. Sie ist eine sogenannte Drehtürpatientin. Es gibt viele sogenannte Drehtürpatientinnen und Patienten, also psychisch kranke Menschen, die immer wieder in eine Klinik reinkommen und dann wieder entlassen werden, ja, bis sie dann das nächste Mal wieder eingewiesen werden. Wir sprechen heute über solche Drehtürpatientinnen und wir schauen uns an, warum fallen diese Menschen immer wieder durchs Netz? Wo ist die Lücke im Hilfesystem? Und was passiert mit Menschen, die im Wahn Gewalt ausüben, dann im Gericht?
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg. Und hier in diesem Podcast nehme ich euch mit ins Gericht zu meinen spannendsten Fällen.
Und auch von mir ein herzliches Hallo. Mein Name ist Anna Rüther. Ich bin Journalistin und habe immer an dieser Stelle den Hinweis auf ARD Sounds. Da könnt ihr uns nämlich abonnieren. Das macht ihr am besten auch. Dann gibt's uns nämlich immer 2 Wochen früher als auf all den anderen Plattformen. Und eine Triggerwarnung möchte ich auch gleich noch aussprechen. Wir haben es heute mit psychischen Erkrankungen zu tun und das kann schon für manche ziemlich belastend sein. Passt da gut auf euch auf und guckt vielleicht auch einfach mal in unsere Shownotes. Da haben wir nämlich ein paar Hilfsangebote für euch verlinkt. Elke und ich haben heute erstmals einen Gast bei uns im Studio, nämlich unseren Kollegen Elias Bartel, worüber ich mich sehr freue. Hallo Elias.
Hallo.
Hallo Elias.
Elias, du bist Polizeireporter bei NDR Hamburg. Das ist ein spannender Job, das weiß ich. Aber wie nah bist du eigentlich wirklich dran an Tatorten und an den Einsätzen und Ermittlungen?
Ja, also wir kommen manchmal schon wirklich nah an die Tatorte ran, aber es kommt auch immer drauf an. Manchmal ist es erst so, dass wir nach Stunden kommen, wenn die Ermittlungen schon laufen. Aber es gibt auch Fälle, wo man dann dem Zufall geschuldet sehr früh vor Ort ist. Das ist immer unterschiedlich, aber meistens kommen wir, wenn die Polizei schon vor Ort ist und wenn die ersten Rettungskräfte schon wieder abrücken.
Wobei, Elias, du sitzt hier heute eigentlich fast weniger als Polizeireporter, sondern als Augenzeuge in einem wirklich dramatischen Fall, über den wir gleich sprechen werden. Vielen Dank schon mal, dass du hier bist und bereit bist, uns zu schildern, wie du diese Attacke damals eigentlich wahrgenommen hast. Ecke, wir haben den Amokfall vom Hauptbahnhof gerade eben ja schon angerissen, aber dieser Fall ist ja tatsächlich nur der jüngste in einer ganzen Reihe ähnlich geartete Attacken und Fälle, bei denen dann rauskam, es handelt sich um die Tat eines psychisch erkrankten Menschen.
Ja, genau. Ich hatte auch schon tatsächlich mehrfach mit solchen psychisch kranken PatientInnen zu tun, bei denen dann im Nachhinein klar wurde, das waren echt tickende Zeitbomben. Aber wirklich gehandelt wurde dann oft erst, als es zu spät war. Vorab möchte ich aber eins noch mal ganz kurz klarstellen. Es geht nur um wirklich schwerst erkrankte Menschen. Und da ist es auch nur ein wirklich minimaler Bruchteil der Betroffenen, die in einer solchen Phase dann auch gewalttätig werden. Also es ist wirklich nur im Promillebereich. Wir wollen jetzt keinesfalls das Bild transportieren, dass Menschen, die zum Beispiel an einer Psychose erkranken, für andere Menschen gefährlich sind. Nein, das sind sie. In fast allen Fällen sind sie das nicht. Wir wollen nur darauf hinweisen, dass unser Hilfesystem für diese Menschen, wenn sie es dann sind, leider oft keine gute Antwort parat hält.
Wir wollen uns jetzt einem solchen Fall ganz ausführlich widmen und gehen dafür mit euch zurück in den Sommer 2024 und zwar zum EM-Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld. Das ist ein riesiger Platz, so ziemlich mitten in Hamburg. Genau genommen ist das Heiligen Geistfeld Hamburgs größte innerstädtische Versammlungsfläche. Es liegt direkt am Millerntor, also neben dem Fußballstadion des FC St. Pauli. Und in Quadratmetern, habe ich gerade nochmal nachgelesen, in Quadratmetern misst der Platz 155.000 Quadratmeter. Wenn er leer ist, dann gleicht er echt einer gigantischen Betonwüste. Und wenn er voll ist, was dreimal im Jahr zum Beispiel beim Hamburger Dom, also die große Kirmes bei uns in der Stadt ist, dann stehen da über 250 Buden und Fahrgeschäfte. Also schon mal wirklich viel Platz zum Achterbahnfahren oder Rosenschießen. Und in den letzten Jahren ist das Heiligen Geistfeld auch immer wieder zum Schauplatz für große Fußballfanfeste geworden. Mit allem Schnickschnack und drum und dran. Mit unfassbar großer Leinwand fürs Public Viewing. Mit Fanmeile, wo es schon lange vor den Spielen was zu essen und trinken gibt. Kinderfest, Mitmach-Sportangebote. Also ein echter Magnet für tausende Fußballfans, die sich da dann zum Teil schon viele Stunden vor dem Spiel aufhalten.
Ja, und so auch am 16. Juni 2024, das ist ein Samstag. An diesem Nachmittag soll es ein Spiel in Hamburg direkt geben. Die Niederlande, die werden gegen Polen spielen und, das kann ich jetzt hier auch schon mal verraten, die Niederlande gewinnen. Um 15 Uhr beginnt das sogenannte Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld. Stunden vorher sind schon unzählige Menschen in der Stadt unterwegs. 40.000 Niederlande-Fans ziehen mit ja orangenen Hüten und Gesängen durch die Stadt. Ganze Straßenzüge sind in Orange getaucht. Rund um das Heiligen Geistfeld steht sehr viel Polizei bereit. Am Zugang zum Heiligen Geistfeld, da gibt es ohnehin Kontrollen, aber auch rundum auf der Reeperbahn versucht die Polizei überall für Sicherheit zu sorgen.
Und genau in diesem ganzen Gewusel warst du, Elias, dann ja auch schon, hast dich vermutlich auf einen spannenden, fröhlichen Fußballnachmittag gefreut. Wie ist das bei dir? Bist du dann in Orange für Niederlande gekleidet und hast ein bisschen noch Flaggen ins Gesicht gemalt oder wie schlägst du da auf?
Ja, ich war tatsächlich gerade da und habe die Bundespolizei bei der Arbeit begleitet und dann waren wir auf der Reeperbahn unterwegs.
Also das heißt, du hattest gar nicht, es war gar nicht Fußball dein Ding, sondern du hast gedacht...
Genau, ich war zum Arbeiten auf der Reeperbahn an dem Tag. Es waren, wie ihr gerade schon gesagt habt, tausende Fußballfans auf den Straßen. Das Wetter, es war ein wirklich schöner Sommertag. Ausgelassene Stimmung und die Bundespolizei, die war da gerade dabei, die Fans in die Bahnen zu bringen in Richtung Stadion.
Alles ganz normal soweit.
Genau.
Und Elke, schon am Nachmittag dieses Tages macht sich unser Täter dann auf den Weg zum Fanfest.
Gegen 12.30 Uhr mittags kommt André aus einem Lokal in der Silbersackstraße. André, das ist der Mann, über den wir jetzt hier sprechen werden. Die Silbersackstraße ist eine Seitenstraße der Reeperbahn und André, der kommt da raus, wie gesagt, und wendet sich dann auch nach links direkt in Richtung der Reeperbahn. Er ist 38 Jahre alt. Als er da auf die Reeperbahn zuläuft, da hält er etwas in beiden Händen. In der rechten hält er etwas, was erst nicht ganz zu identifizieren ist. Später wird die Rede von einem goldenen Hammer sein. In der linken hat er einen Molotow-Cocktail, also hat einen Brandsatz bei sich. Auf seine Hände hat sich André mit Kugelschreiber Hakenkreuze gemalt. An der Ecke zur Reeperbahn ist eine Absperrung mit Polizei und André, der läuft direkt auf sie zu. Plötzlich, kurz davor, hebt er den rechten Arm, den mit dem Hammer und holt aus.
Und Elias, ist das dann auch gleich der Moment, den du beobachten konntest?
Ja, genau. Wir standen an genau dieser Absperrung zur Silbersackstraße. Und wenn man die Reeperbahn ein kleines Stück runtergeht, dann ist da ja auch der Abgang zur S-Bahn. Und an der Silbersackstraße ist dann dieser Schnellimbiss gewesen. Und ich glaube, das kennt jeder im Sommer, wenn man so einen Lichtblitz einmal durchs Gesicht bekommt, wenn eine Tür aufgeht, wenn jemand ein Fenster auf Kipp stellt. Und genauso war es auch. Ich hatte einen Lichtblitz im Auge und habe dann nach links geschaut und hatte den André dann auf der Treppe stehen sehen, wie er die Tür vom Restaurant aufgerissen hat. Und dann mit diesem goldenen Hammer, für mich sah das in dem Moment fast aus wie eine Axt, den Arm hebt und auf uns zurennt.
Und hast du das direkt als eine Gefahr identifiziert? Da muss ja auch ein ganz komischer Film dann in dir ablaufen, oder?
Ich konnte es, also ich habe nur diese goldene Axt für mich. Es war am Ende ja ein Schieferhammer. Ich habe dieses goldene Metallteil in seiner Hand gesehen und habe nur gesehen, wie er auf uns zurennt. Da war noch das Hamburger Gitter, so nennt man ja diese Absperrgitter vor uns. Und instinktiv bin ich 3 Schritte nach hinten gegangen, habe die Hände aus den Taschen genommen und hochgenommen und habe nur gerufen, Waffe, Waffe.
Und wie haben die Umstehenden reagiert?
Ja, ich war ja umringt von Polizisten, die dann schnell reagiert haben. Die ersten haben ihr Pfefferspray gezogen und haben damit auf den André gesprüht. Das hatte keine Wirkung. Er ist dann noch weiter auf das Gitter zugelaufen und hat immer wieder versucht, mit dem Hammer in die Richtung zu schlagen und auch über das Gitter erstmal drüber hinweg zu klettern und ist dann später die Silbersackstraße hochgerannt.
Aber ich finde das total faszinierend, dass du ihn sofort irgendwie im Visier hattest. Wofür ist er dir aufgefallen? Da waren ja unfassbar viele Menschen. Warum ist er dir nun gerade so ins Blickfeld geraten?
Ja, man kennt ja, ich weiß nicht, ob ihr das Restaurant da an der Ecke zur Silbersackstraße kennt. Das geht so 3-4 Stufen nach oben. Das heißt, er stand etwas über uns, so dass man ihn gut im Blick hatte. Und da ist jemand mit erhobener Hand, erhobenem Arm auf uns zugerannt. Und das war für mich instinktiv wirklich bedrohlich.
Und du hast dann gerufen, Waffe, Waffe, das heißt, du hast auch wirklich sofort realisiert, da ist eine Gefahr, und hast du auch gesehen, dass er was in der Hand gehalten hat, oder war es die Armhaltung an sich?
Nee, es war dieser golden blitzende Hammer, der für mich in dem Moment aussah wie eine Axt und dachte, jetzt rennt da jemand mit einer Axt auf uns zu.
Und hat ja aber auch dazu geführt, dass die Polizei direkt reagiert hat.
Genau, die Polizei ist direkt auf ihn zugegangen, hat die Passanten zur Seite gescheucht, alle weg, und dann ist er die Silbersackstraße hochgerannt, also von den Polizisten weg.
Das ist ja sozusagen nur der Auftakt gewesen, weil die Sache geht ja eigentlich dann noch relativ dramatisch weiter. Es kommt ja dann sogar noch so weit, dass die Polizei erst in die Luft schießt zur Warnung und dann wohl auch zweimal auf André selber schießt, nämlich ihm ins Bein. Hast du das mitbekommen?
Ja, da sind mehrere Polizisten direkt auf ihn zu. Das waren auch teilweise Polizisten in Zivil, die ihn dann die Straße hochgetrieben haben von den Menschen weg, sage ich mal. Die Leute sind auch gerannt in alle Richtungen. Es war Panik, es waren Schreie zu hören. Und dann hat man nur noch die Schüsse gehört. Erst war Geschrei, halt Polizei, stehen bleiben, legen Sie den Hammer weg. Und dann wurde geschossen.
Wie war das für dich? Also wenn ich mir vorstelle, du bist als Polizeireporter natürlich auch in vielen heiklen Situationen schon gewesen, aber dabei zu sein, wenn geschossen wird, das ist doch echt nochmal ein ganz anderes Erlebnis, oder?
Ja, also so nah dabei sein, das hatte ich persönlich noch nie. Das kommt auch nicht normalerweise in unserem Beruf vor. Und selbst Kollegen von anderen Zeitungen, die den Job seit über 30 Jahren machen, die neben mir standen, Elias, sowas habe ich noch nie erlebt.
Und hast du dann, gibt es dann auch eigentlich diesen Reporterimpuls, oder ist das dann alles weg?
Ja, der Reporterimpuls ist natürlich da. Wir waren ja eh zum Berichten da, und dann wird aus einem Fanfest, aus wir sprechen mit den Fans, die da einen freudigen Tag vor sich haben, auf einmal wieder die Rolle als Polizeireporter, und dann ist man mitten in so einer Polizeilage.
Schrecklich.
Genau, also die Geschichte geht dann so weiter, dass die Polizei, wie gesagt, dann ja zweimal André ins Bein schießt. Er fällt daraufhin zu Boden, ist auch schwer verletzt und wird dann natürlich festgenommen. Und wegen seiner Schussverletzung kommt er dann erstmal ins Krankenhaus. Er muss ja natürlich erstmal auch versorgt werden, das ist ja klar. Parallel nimmt die Polizei natürlich sofort die Ermittlungen auf. Sie muss herausfinden, was André geplant hat und was war sein Motiv.
Ich sag euch, wie es ist. Ich bin bekennender Feuerwehrfan, also so richtig Fangirl. Das heißt, für mich ist unser heutiger Podcast-Tipp auf jeden Fall was. Mein Einsatz heißt er und zeigt mal wirklich, wie der Alltag von freiwilligen Feuerwehrleuten so aussieht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es überhaupt nur in Großstädten Berufsfeuerwehren gibt? Überall sonst kommen Freiwillige, wenn es brennt. Die Männer und Frauen opfern ihre Freizeit und müssen sich trotzdem immer häufiger anpöbeln lassen. Und all die Geschichten, die sie bei ihren Einsätzen erleben, die hinterlassen tatsächlich ganz schön oft auch Spuren. Und um die geht es in Mein Einsatz. NDR-Reporter Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer sprechen mit Feuerwehrleuten über deren herausragendsten Einsätze. Mein Einsatz, der NDR-Feuerwehr-Podcast, alle 2 Wochen in ARD Sounds. Elke, du hast ja gerade beschrieben, dass André sich mit einem Kugelschreiber Hakenkreuzer auf die Hand gemalt hatte. Spricht das denn da nicht eigentlich auch automatisch dafür, dass es sich jetzt hier um Terrorakt handelt?
Na, das befürchtet die Polizei natürlich zuerst mal. Sie ist bei der Fußball-EM natürlich auch auf Terroranschläge vorbereitet, wo viele tausend Leute zusammenkommen. Klar, da besteht natürlich immer so eine Gefahr. Deshalb eben auch ja das riesige Polizeiaufgebot überhaupt vor Ort. Aber als André dann festgenommen ist und vernommen wird, da zeigt sich schnell was ganz anderes. Der Mann ist nicht politisch motiviert, sondern er ist verwirrt. Es deutet sich ziemlich schnell an, dass er Wahnvorstellungen hat, also offenkundig an einer Psychose leidet. Deshalb wird er auch in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, zumindest erstmal vorläufig.
Und dann meldet sich ja auch direkt die Mutter von André in der Öffentlichkeit. Sie spricht mit Reportern einer Boulevardzeitung. Und was sie sagt, ist, finde ich, sowas wie ein nachträglicher Hilfeschrei.
Ja, sie hört sich das wirklich an. Sie sagt nämlich, es sei das Richtige gewesen, auf ihren Sohn zu schießen. Das musst du dir mal vorstellen. Sie sagt, es ist richtig, auf meinen Sohn zu schießen. Also kriegt man ja fast eine Gänsehaut, wenn man das hört. Es ist aber so, dass sie bislang eben mit André zusammengelebt hat. Das Ganze im niedersächsischen Buchholz. Und da hat er wohl die komplette Nachbarschaft verängstigt, weil er immer wieder sehr ausfällig wurde. Die Familie hat immer wieder verzweifelt versucht, irgendwie Hilfe für ihn zu bekommen und sich auch immer wieder an die Behörden gewandt. Es ist aber nie so wirklich richtig was passiert. Jedenfalls gab es nie eine dauerhafte, geplante und langfristige Lösung. Also André, der kam immer wieder in die Psychiatrie rein, wurde kurz behandelt und nach 6 Wochen war er wieder draußen.
Und schon sitzt die Familie mit all ihren Problemen dann letztlich alleine da. Und auch das ist kein Geheimnis, was ich jetzt hier lüfte. Wer mal versucht hat, psychologische Hilfe zu finden, der landet sehr schnell auf sehr langen Wartelisten. Das kann schon wirklich Monate dauern, bis da Hilfe kommt. Also schnelle Hilfe ist sicher keine in Sicht. Und irgendjemand muss es ja auffangen. Das ist dann in aller Regel die Familie.
Und genau das ist dann auch der Grund, dass, wenn dann wirklich mal was passiert, in den allermeisten Fällen auch Familienangehörige dann die Opfer sind, weil eben sie es sind, die sich kümmern und dadurch natürlich ganz besonders nah dran sind an den kranken Angehörigen. Ich hatte sogar mal einen Fall, in dem ein junger Mann seinen Vater und den Onkel getötet hat, als die beiden versucht haben, ihn endlich in die Psychiatrie zu bringen. Das war wirklich ein Drama. Die haben sich so bemüht. Und am Ende waren sie beide tot. Hier in unserem Fall bei André ist es so, dass die Staatsanwaltschaft ihn schließlich wegen versuchten Totschlags in 2 Fällen beschuldigt. Damit sind dann 2 Polizisten gemeint, die sollen da die avisierten Opfer gewesen sein. Außerdem beschuldigt ihn die Staatsanwaltschaft noch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wegen Bedrohung und Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen.
Ich stolpe hier gerade, Elke, über deine Formulierung. Du sagst, die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn. War das jetzt einfach mal eine andere Formulierung oder gibt es einen Grund? Weil sonst, wenn ich mich jetzt nicht irre, sonst sagst du doch immer, Staatsanwaltschaft klagt ihn an oder erhebt Anklage.
Voll aufmerksam, Anna. Super.
Ich höre dir zu.
Man merkt, dass du schon länger hier diesen Podcast machst. Es freut mich natürlich auch, dass du da offenbar schon so viel Rechtliches gelernt hast, dass dir sowas auffällt. Nee, das war nämlich keine zufällige Formulierung, sondern es hat in der Tat einen Grund, dass ich jetzt hier nicht von Anklage gesprochen habe. Und dieser Grund, der liegt auch in der Erkrankung von André. Es wird in der Klinik schnell klar, dass er schwer erkrankt ist und dass er diese Angriffe auf der Reeperbahn womöglich in einer akuten Krankheitsphase begangen hat und selbst da gar nicht realisiert hat, was er da eigentlich getan hat. Dann, wenn es so ist, wäre er bei der Tat schuldunfähig gewesen und könnte gar nicht als schuldig verurteilt werden. Und wenn sich sowas schon in den Ermittlungen abzeichnet, dann klagt die Staatsanwaltschaft diese Täter gar nicht erst ganz normal an, weil eine Strafe dann ja sowieso gar nicht zu erwarten ist. Sie kann aber ein anderes Verfahren auf den Weg bringen. Eine Option ist es dann nämlich, den Täter oder die Täterin dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Das ist dann natürlich auch ein sehr massiver Eingriff in die Freiheit, klar. Deshalb geht es dann auch nicht ohne weiteres. Es geht nur, wenn die Person als Gefahr für die Allgemeinheit gilt. Dann kann die Staatsanwaltschaft genau das beantragen, also die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Das heißt dann aber eben nicht Anklage, sondern es heißt Antrag. Und deshalb habe ich dann halt auch nicht von Anklage gesprochen. Und André, der ist jetzt auch kein Angeklagter, sondern er ist Beschuldigter. So heißt das in diesen Fällen. Und die Prozesse, in denen über die dauerhaften Unterbringungen verhandelt wird, die heißen auch nicht einfach Prozesse, sondern das sind Sicherungsverfahren. Das ist die spezielle Bezeichnung dafür. Und dieses Sicherungsverfahren für André, das beginnt am Dienstag, den 26. November 2024 vor dem Hamburger Landgericht.
Wenn das jetzt kein normaler Prozess wegen versuchten Totschlages ist, sondern so ein Sicherungsverfahren, findet das dann auch vor einer speziellen Kammer statt?
Nein, André, der ist ja wegen versuchten Totschlags beschuldigt und darüber verhandelt eine Schwurgerichtskammer, so wie es bei schuldfähigen Angeklagten auch der Fall ist. Hier in diesem Fall ist es die Große Strafkammer 21. André ist inzwischen 39 Jahre alt. Er ist ein eher kleinerer, recht bulliger Mann. Die Haare hat er zum Undercut rasiert. An diesem Dienstag trägt er im Gericht ein grob kariertes Holzfällerhemd. Also ich würde ihn schon als einen so recht männlichen Typen bezeichnen. Die Staatsanwältin liest die Vorwürfe gegen ihn vor und da wird es auch direkt richtig interessant. Sie fängt nämlich nicht mit dem Mittag des 16. Juni 2024 an, sprich mit der Geschichte, die uns Elias hier gerade geschildert hat, sondern schon ein halbes Jahr vorher, am 29. Januar.
Okay, es gehört also mehr dazu und wir kriegen die ganze Geschichte, die Vorgeschichte.
Genau, es gibt nämlich eine Vorgeschichte der Gewalt. Diese Vorgeschichte, die spielt in Buchholz in der Nordheide. Das ist der Ort, in dem Andrea bei seinen Eltern lebt. Laut der Staatsanwältin spielt dieser erste Vorfall an diesem Januartag morgens um 9.40 Uhr. Da war André in Buchholz auf einer öffentlichen Toilette in der Stadt. Da soll er erstmal rumgeschmiert haben. Er hat auf die Tür ein Hakenkreuz gemalt und dazu geschrieben Jude.
Ehrlich gesagt habe ich bei solchen Geschichten immer eine sehr, sehr kurze Lunte. Also Hakenkreuzschmierereien bei diesem ganzen rechtsextremen Antisemitismus-Mist, da bin ich immer schnell sehr hellhörig. Bleibst dabei oder ist das jetzt sogar nur der Auftakt für noch mehr?
Nee, das ist tatsächlich nur der Auftakt. Es passiert noch einiges mehr. Dann kam nämlich ein Mann in das Toilettenhäuschen. André hat ihn zuerst gefragt, ob er Drogen haben wolle. Das hat dieser andere Mann verneint. Der ist dann erstmal zur Toilette gegangen, aber als er wieder rauskam, da hat André ihm den Weg versperrt. Er hat von diesem Mann verlangt, sich durchzulesen, was er da an die Tür geschrieben hat, also Jude. Und dann hat er ihm völlig unvermittelt, laut der Staatsanwältin, ins Gesicht geschlagen, total mit Wucht, sodass der andere Mann hingefallen ist auf dem Boden. Er lag dann da im Toilettenhäuschen auf der Erde. Da hat André ihn laut der Staatsanwältin mit seinen schweren Schuhen gegen den Kopf getreten und dazu gerufen, scheiß Ausländer. Der Mann, der da so hilflos lag, der war natürlich voll in Panik. Ich meine, klar, ne? Und irgendwie ist es ihm dann gelungen, nach einiger Zeit aufzustehen. Er ist dann in eine Toilettenkabine geflüchtet und hat sich da erstmal eingeschlossen. André soll da von außen noch mit einem Hammer auf die Tür eingeschlagen und einen brennenden Feuerwerkskörper über die Tür in die Kabine reingeworfen haben. Ihr beide verzieht gerade schon völlig entgeistert das Gesicht.
Ist ja auch einfach wirklich eine krasse Geschichte. Aber ehrlich gesagt, Elke, ist es bei mir ja immer so, bei diesen Straftaten von psychisch kranken Menschen erlebe ich in mir immer so eine große Portion von Mitleid, weil ich immer so das Gefühl habe, naja, das sind Taten, so fast als könnten sie ja nichts dafür, als sei das irgendwie eine schizophrene Vision, die sie da auf einmal haben, also irgendwas, was sie dazu treibt, das tun zu müssen. Aber manchmal, gerade hier jetzt, auch so schwere Taten, es trifft Familienangehörige oder Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, so rumstehende Menschen am Toilettenhäuschen, da ist das mit meinem Mitleid dann auch sehr schnell wieder vorbei, ehrlich gesagt. Und dieser Fremde, von dem du gerade berichtet hast, der dann in diesen Albtraum geschmissen wurde, der konnte auch nicht um Hilfe rufen oder da stand nicht noch irgendwer rum, der irgendwie was hätte für ihn tun können.
Nee, gar nichts. Da war einfach niemand rundum. Ihm ist es dann wohl gelungen, als er da in der Toilettenkabine war, in seiner Panik die Polizei zu alarmieren. Und die kam dann auch und die hat ihn dann auch befreit. Aber bis dahin war eine ganze Zeit vergangen und André, der hat einfach überhaupt nicht von ihm abgelassen. Als die Situation dann glücklicherweise endlich aufgelöst war, da hat die Polizei sich da vor Ort in einem Toilettenhäuschen noch so ein bisschen umgeschaut. Da war ja alles dann sehr wüst durch das, was passiert war, alleine schon auch durch diesen Feuerwerkskörper natürlich. Und da haben die Beamten und Beamtinnen etwas entdeckt. André, der hat in einem der Urinale ein paar Gegenstände deponiert, und zwar richtig schweres Werkzeug. Eine Handkreissäge, einen Bolzenschneider, einen Akkuschrauber und Feuerwerkskörper. Und jetzt ratet mal bitte ihr zwei, Elias und Anna, was denkt ihr, was hat die Polizei damit gemacht? Ich guck dich an, Elias.
Ja, ich hoffe mal, dass sie die Sachen eingezogen haben.
Ich würde gerade sagen, ich verstehe die Frage gar nicht. Was sollen die machen? Konfiszieren oder wie das im Fachterminus heißen könnte. Keine Ahnung, mitnehmen halt.
Ja, ihr werdet beide gleich sehr erstaunt sein. Ich war es auch, weil es wirklich aus meiner Wahrnehmung komplett absurd ist. Die Polizei hat die Sachen André nämlich einfach wiedergegeben. Ein Mann, den sie gerade auf frischer Tat dabei gestellt hatte, als der einen anderen, völlig Unbekannten traktierte und bedrohte. Dieser Mann, André, bekommt also, ich erwähne es nochmal, nur damit wir uns das nochmal vergegenwärtigen können, eine Handkreissäge, einen Bolzenschneider, einen Akkuschrauber und Feuerwerkskörper in die Hand gedrückt.
Ich verstehe, Elke, dass diese Vorgeschichte vor Gericht gehört werden musste. Das lässt die Sache dann ja doch in einem anderen Licht erscheinen. Jetzt kommt dann die Staatsanwältin aber zum 16. Juni, also zu dem Tag, an dem André mit dem Molotow-Cocktail und diesem goldenen Hammer auf Polizisten losgegangen sein soll. Und da gibt es dann auch gleich spannende Details.
Da wird nämlich erstmal bekannt, dass André für diesen Nachmittag etwas in den sozialen Medien angekündigt hatte. Er hatte auf Facebook und Instagram ein Reel gepostet, auf dem zu lesen war Public Viewing. Und zu sehen war da schon ein goldenfarbener Schieferhammer, auf den er ein Hakenkreuz gemalt hatte.
Wie jetzt? Er hat es quasi angekündigt und niemand hat es registriert oder wenigstens nicht ernst genommen? Also ich meine, dass mit André nicht zu spaßen ist, das war irgendwie spätestens seit dem Vorfall in Buchholz im Januar einfach mal klar.
Nee, da hat sich wirklich niemand was bei gedacht. Aber ich meine, vielleicht hat es auch einfach niemand registriert, ne, was er da in den sozialen Medien gepostet hat. Kann ja auch sein, dass es niemand gesehen, wahrgenommen hat so richtig. Im Prozess kommt dann die Rede auf den Nachmittag, also auf den Vorfall, bei dem André von einem Polizisten niedergeschossen worden war. Die Staatsanwältin sagt, dass er da direkt was angekündigt hat, als er da aus dieser Location in der Silbersackstraße kam. Da soll er nämlich schon gerufen haben, ich bringe euch alle um, ihr Schweine, scheiß Europa. Ein Zeuge, der das gehört und gesehen hat, hat da laut zur Warnung gerufen, Waffe, Waffe. Dann soll André mit Schlagbewegungen in Richtung der Polizisten ja gegangen sein, so erzählt es die Staatsanwältin jetzt. Vorne am Absperrgitter soll André dann noch auf das Gitter geschlagen und zu den Polizisten gerufen haben, schieß doch, schieß doch.
Und Elias, das war eben genau der Moment, wo du so nah warst, dass du all das gehört, gefühlt, gesehen mitgemacht hast.
Und auch selber gerufen. Du hast ja gerufen, Waffe, Waffe.
Genau, ich war derjenige, der Waffe, Waffe gerufen hat. Und dann war das wirklich, also das ging so schnell, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich hatte in dem Moment gefilmt und habe mir das im Nachhinein nochmal angeschaut und habe dann auch Sachen gesehen, die ich in dem Moment gar nicht gesehen habe. Man blendet da ja wirklich einiges aus. Den Molotow-Cocktail zum Beispiel, den habe ich so gar nicht wahrgenommen, weil ich wahrscheinlich so auf diesen goldblinkenden Schieferhammer fixiert war. Aber das war wirklich bedrohlich. Und in den Videos auch der Kollegen, die ich danach gesehen habe, konnte man ja wirklich sehen, wie nah er da an uns dran war. Der ist auf das Gitter gestiegen und hat auch immer wieder gerufen, ihr Schweine, ihr Schweine.
Wie ist denn das für dich eigentlich, das jetzt alles nochmal so zu hören? Weil du kriegst ja jetzt das nochmal minutiös von Elke aufgepult.
Ja, man ist schon wieder auf jeden Fall zurückversetzt. Und das war ja wirklich auch ein schöner Sommertag. Es war blauer Himmel und besonders die Momente, auf die man eben nicht vorbereitet ist, beziehungsweise wo man mit was ganz anderem rechnet und die Situation dann, ich sag mal, kippt. Sowas bleibt einem wirklich immer lange im Gedächtnis.
Ja, das glaube ich.
Laut der Staatsanwältin war es dann so, dass André dann noch sein Feuerzeug zweimal betätigt und versucht hat, diesen Molotow-Cocktail in seiner Hand sogar in Brand zu setzen, um ihn dann auf die Polizisten oder eben auch auf die umstehenden Menschen da zu werfen. Die Staatsanwältin sagt, er wollte die Polizisten in Brand setzen und nahm dabei in Kauf, sie auch tödlich zu verletzen. Deshalb jetzt hier der Vorwurf des zweifachen versuchten Totschlags. Naja, und dann kam es eben zu diesen Schüssen des Polizisten. Erst zweimal zur Warnung in die Luft, dann gezielt in die Beine von André. Der hatte einen Durchschuss des linken Oberschenkels und noch einen Streifschuss.
Nach der Staatsanwaltschaft ist ja der Beschuldigte selbst mit seiner Aussage dran, also André. Und ich bin gespannt, was er sagt, beziehungsweise ich bin gespannt, ob er überhaupt selbst was sagt.
Er selber sagt nichts, aber sein Anwalt spricht für ihn. Der liest eine Erklärung für ihn vor. Zu der Geschichte in Buchholz im Januar sagt er erstmal, dass André das alles einräumen würde. Er sei damals in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen.
Ja, das scheint da ja, wenn man jetzt zum Beispiel an all die Hakenkreuzpinseleien denkt, durchaus manchmal zu sein. Klingt für mich jetzt ein bisschen, wäre fast banal im Sinne von Schwamm drüber, war ja nicht so gemeint. Aber ich meine, der Mann, den André da zusammengeprügelt hat, der muss ja Todesängste ausgestanden haben.
Ja, und darum geht es gleich auch noch ein bisschen länger im Prozess. Das ist für den Moment jetzt aber zumindest erstmal alles, was der Anwalt dazu sagt. Er kommt dann auf den Vorfall im Sommer beim Fanfest zu sprechen. Da sagt der Anwalt erstmal, André, der habe nie vorgehabt, jemanden zu verletzen. Mit dem goldenen Hammer habe er auch gar nicht zugeschlagen, sondern nur gedroht. Und er habe auch nicht vorgehabt, den Molotow-Cocktail zu werfen. Der Anwalt sagt dann was dazu, wie André überhaupt auf das alles kam. Er sagt, am Abend davor, also am 15. Juni 2024, da habe André eine Eingebung gehabt, dass er am nächsten Tag mit einem Molotow-Cocktail aufs Heiligengeistfeld gehen und da ein Feuer entfachen wollte, um dann durch dieses Feuer zu laufen. Das sollte eine Show sein, mit der er Werbung für irgendeinen Käfigkampf machen wollte. Bitte fragt mich jetzt hier nicht nach Details. Keine Ahnung, was das sein sollte. Mehr hat der Anwalt dazu auch nicht gesagt. Er hat aber betont, dass André wirklich nur diese Käfigshow da irgendwie abziehen und wirklich niemanden verletzen wollte. Warum er sich dafür jetzt auch noch Hakenkreuze auf die Hand gemalt hat, das könne André heute nicht mehr erklären, sagt der Anwalt. Das würde jedenfalls nicht seiner Gesinnung entsprechen. Nachfragen werden dann erstmal keine beantwortet.
Was ich wirklich schade finde, bei mir blieben nämlich einige, zum Beispiel allein in dieser Post auf Social Media. Trotzdem, es geht vor Gericht mit der Beweisaufnahme weiter, also damit, dass die Zeuginnen und Zeugen gehört werden.
Als erstes kommt ein Polizist, der in Buchholz da in das Toilettenhäuschen gerufen worden war.
Also der Polizist, der André das ganze schwere Werkzeug direkt wieder in die Hand gedrückt hat?
Ja, genau der. Dieser Polizist erzählt erstmal, dass es in dem Toilettenhäuschen ganz schön stark gequalmt hat, als er reingekommen ist. André, der hatte ja einen Feuerwerkskörper gezündet, da im geschlossenen, relativ kleinen Raum. Als sich der Rauch so ein bisschen gelichtet hat, hat der Polizist dann gesehen, dass die eine Toilettentür Einschlaglöcher hatte. André hatte mit einem Hammer ja dagegen geschlagen. Außerdem war die Tür mit einem Edding beschmiert worden. Da standen antisemitische Äußerungen drauf und es waren auch Hakenkreuze drauf geschmiert. Dann hat der Polizist sich weiter umgeschaut und in einem Urinal dann diese ganzen Gegenstände entdeckt. Er zählt sie auch nochmal auf. Das möchte ich gerne auch nochmal machen, weil ich nämlich sogar ein paar Sachen gar nicht miterwähnt hatte. Also, es war eine Handkreissäge, ein Hammer, ein Bolzenschneider, Klebeband, Kopfhörer, Knallkörper, Akkuschrauber. Ja, und dann sagt der Polizist, ja, und wir haben die Gegenstände dem Beschuldigten dann wieder ausgehändigt.
Und hat er auch was dazu gesagt, warum er ihm dieses gesamte Terror-Starter-Kit wieder zurückgegeben hat?
Nee, ich kann es nicht mehr erklären, aber das war dann da an der Stelle in dem Prozess überhaupt kein Thema.
Im Angesicht eingeschlagener Türen und des ganzen Qualms, weil André im geschlossenen Raum Feuerwerkskörper gezündet hatte, schon merkwürdig.
Ja, jetzt kommen wir aber dadurch irgendwie auch so ein bisschen eigentlich zum Kern unseres Themas. Der Polizist, beziehungsweise überhaupt die Polizisten da damals auf, vor Ort, die haben sich offenbar überhaupt nichts dabei gedacht. André, der war vor Ort nämlich offenbar bekannt wie ein bunter Hund, so ein bisschen der Dorfsonderling. Und man wusste, dass er ständig Mist gebaut hat. Die Polizei hatte just an dem Tag, das hat ja vormittags gespielt, aber trotzdem an dem Tag schon zweimal mit ihm zu tun gehabt. Zweimal. Einmal hatte jemand bei der Polizei angerufen und sich über André beschwert, weil der wohl am frühen Morgen auf offener Straße laut rumgeschrien hatte. Als die Polizei da kam, hatte André zu denen gesagt, naja, er würde nur laut zur Musik singen. Er würde darauf warten, zu einem Junggesellenabschied abgeholt zu werden. Und kurz darauf hat dann eine Frau die Polizei alarmiert, weil André sie wohl in einer Unterführung auf eine Art und Weise angesprochen hat, dass sie sich von ihm bedroht fühlte.
Ja, okay. Also wenn er quasi sowas wie der bekannte Sonderling ist, der halt mal wieder seine 5 Minuten hat, dann kann ich irgendwie auch so ein bisschen verstehen, dass die Polizei nicht sofort in helle Aufregung verfällt. Also wäre es jetzt mein Nachbar gewesen, der sich aus dem Nichts so verhält, dann wäre man wahrscheinlich anders damit umgegangen als in diesem Fall.
Der Polizist, der sagt dazu dann noch als Zeuge, na ja, also der Mann, André, der hat auf mich schon irgendwie einen komischen Eindruck gemacht. Aber ob dann wenigstens nach diesem Vorfall in einem Toilettenhäuschen vielleicht mal ein Amtsarzt informiert wurde oder irgendwie mal man mehr auf André aufmerksam wurde, das weiß der Zeuge leider nicht. Dann kommt der Mann als Zeuge, den André da in der Toilette in Buchholz misshandelt hatte. Dieser Mann, der Zeuge, ist 32 Jahre alt. Er erzählt, dass André schon drinnen war, als er in das Häuschen da reinkam. Und André habe da schon sehr laute Musik abgespielt. Er hat den Zeugen dann sofort angesprochen und ihn aufgefordert zu lesen, was an der Toilettentür stand. Dann habe André noch gesagt, das hier ist mein Reich, mein Zuhause. Ja, und dann ging es wohl auch schon mit den Schlägen und Tritten los. Der Zeuge, der hatte wirklich panische Angst, ne, erzählt er, als er da in die Toilettenkabine geflüchtet ist. Erzählt, dass er dann von da aus eben die Polizei alarmiert hat. Und als er dann fertig ist mit seiner Schilderung, da entschuldigt sich André bei ihm im Gerichtssaal. Er sagt zu ihm, ich kann verstehen, wie schlimm es sein muss, von so einem Verrückten angegriffen zu werden.
Am 10. Dezember 2024 kommt der Psychiater, der ihn begutachtet hat. Er hat ihn in der Untersuchungshaft untersucht und sagt vorab, André ist, Zitat, nicht unerheblich psychisch krank.
Und er sagt, dass André eine längere Krankengeschichte hat. Das ging schon in seiner Jugend los, wohl schon mit 15 oder 16 Jahren. Da hat er wohl eine drogeninduzierte Psychose entwickelt, ausgelöst laut dem Psychiater durch Cannabis und Alkohol.
Da habe ich ja sofort ein Déjà-vu, Elke, unser Junge aus der ersten Staffel, aus der zweiten Folge, der auf Cannabis halluzinierte und seine Mutter tötete, weil er in ihr eine bedrohliche Roboterhexe sah. Das ist also ja echt nicht so selten. Und Elke, ich muss es nochmal loswerden. Cannabis ist legal, gar keine Frage. Cannabis kann nachgewiesenermaßen medizinisch höchst wirksam sein. Und mich nervt sofort, wenn ich Menschen höre, die Alkohol voll okay finden, aber Haschisch dann verteufeln. Mich nervt's auch, wenn es total in Ordnung ist, wenn den 12-Jährigen schon mal ein Eierlikörchen eingeschenkt wird oder ein Erdbeersekt den Kids ausgeschenkt wird und im gleichen Atemzug aber Grasrauchen zum Tabuthema gemacht wird. Ich finde nur, dass man es tatsächlich gar nicht häufig genug betonen kann, dass Cannabis auf noch nicht fertig entwickelte Gehirne eine einfach furchtbar fatale Wirkung haben kann. Nicht muss, aber eben kann. Junge Menschen mit der nötigen Veranlagung können schwere psychische Krankheiten entwickeln. Leider kannst du eben nicht vorher erkennen, bei wem diese Veranlagung schlummert und bei wem nicht. Also grundsätzlich will ich wirklich wenig gegen Kiffen sagen, aber eben erst, wenn das Gehirn fertig ist. Und das ist es halt erst mit 27. Es gibt Menschen, die sagen 25, aber um es ganz safe zu machen, 27. Und Elke, ich höre auch schon gleich auf, mit meinem erhobenen Zeigefinger rumzufuchteln hier. Ich sehe nur schon all die Mails, die jetzt kommen werden. Ich möchte wirklich überhaupt nicht gesagt haben, dass Alkohol für die Entwicklung junger Gehirne irgendwie besonders gut ist. 0,0. Ich bin fertig. Die Einwendung kannst weitermachen.
Der Sachverständige beschreibt erstmal das klassische Muster der psychisch kranken Menschen, die man Drehtürpatienten oder Patientinnen nennt, so wie es eben hier bei André der Fall ist. André, der war oft in der Psychiatrie, wurde immer wieder entlassen und kam dann eben ein paar Monate später wieder rein. Vor allem, weil er nach der Entlassung seine Medikamente immer abgesetzt hat. Auch das ist ja leider ein total klassisches Muster, ne? Also, dass die Menschen durch die Medikamente stabilisiert werden, deshalb denken, na, mir geht's ja wieder gut. Und die Medikamente dann halt absetzen und schon geht alles wieder von vorne los. Der Psychiater spricht von André, von einem schwerkranken Mann. Und dann erzählt er, dass André auch schon früher mit, wie er es nennt, dissozialem Verhalten aufgefallen ist. Und zwar immer wieder. Einmal gab es einen Vorfall, bei dem er mit einer Schreckschusspistole rumgeballert hat. Das war im Mai 2020. Da hat er mit so einer Schreckschusspistole auch sogar auf Polizisten gefeuert. 2023 ist er dann nackt und mit einem Beil in der Hand durch die Nachbarschaft gelaufen.
Oh Mann, also jetzt tut er mir dann doch wieder leid. Echt, das ist doch schlimm. Wenn er offensichtlich so durchs Netz fällt, dann macht es logischerweise all seine Taten kein Deut besser. Aber es ist halt auch irgendwie echt tragisch.
Ja, und an der Stelle zeigt sich auch die Problematik des Hilfesystems echt deutlich. Nach der Sache mit dem Beil hat Andres Betreuerin nämlich für ihn beantragt, dass er für ein Jahr psychiatrisch untergebracht wird zur Heilbehandlung. Und das hat das Amtsgericht abgelehnt.
Weil?
Na, dafür muss ich, glaube ich, mal kurz erklären, unter welchen Bedingungen überhaupt jemand gegen seinen Willen eingewiesen werden kann. Die Hürden dafür, die liegen nämlich wirklich ziemlich hoch. Es ist ja definitiv ein schwerwiegender Eingriff, ne, wenn du gegen deinen Willen irgendwo eingesperrt wirst, auch in der Psychiatrie. Du nimmst der Person ja die Freiheit und deshalb kann sowas jetzt nicht einfach eine Behörde oder ein Arzt oder eine Ärztin alleine entscheiden, sondern sowas muss beim Gericht beantragt und da dann auch entschieden werden. Und das Kriterium dafür, ob das Gericht jemanden einweist, das ist, ob er oder sie gefährlich ist, entweder für sich selbst oder für andere. Also es geht nicht darum, wie schwerwiegend deine Erkrankung ist, sondern darum, ob du wegen deiner Erkrankung gefährlich bist. Was ja, ich habe es eingangs ja gesagt, glücklicherweise nur bei den wenigsten psychisch kranken Menschen der Fall ist. Bei manchen ist es aber eben doch so. Und das Amtsgericht hatte damals, 2023, vor allem eine Eigengefährdung für André geprüft. Die Betreuerin, die Unterbringung für ein Jahr beantragt hatte, die hatte argumentiert, dass er mit seinem Verhalten für sich selbst immer wieder gefährlicher wird. Das hat das Amtsgericht aber nicht so gesehen. Es hat gesagt, die bekannten Fakten, die reichten für einen so schwerwiegenden Eingriff in die Freiheit nicht aus. Ja, und deshalb kam André wieder in die Freiheit bis zu dem Vorfall beim Fanfest.
Ja, ich verstehe es trotzdem nicht so ganz. Kommt da nicht zum Beispiel auch seine Mutter mal ins Spiel? Sie wird doch vermutlich sich auch eher dafür ausgesprochen haben, dass er dauerhaft eingewiesen wird, oder? Es muss doch auch irgendein Gewicht haben. Sie mag es vielleicht psychologisch nicht einschätzen können, aber sie kennt ihren Sohn ja schon sehr, sehr gut.
Also der Psychiater macht auf jeden Fall sehr deutlich, dass er die Entscheidung des Amtsgerichts, diese Ablehnung, für eine totale Fehleinschätzung hält. Er sagt, dass es für André einfach danach sehr schlecht weitergegangen ist. Danach hätten alle Beteiligten, auch die Mutter, langsam aufgegeben und gesagt, naja gut, dann ist er jetzt eben ein Drehtürpatient, kommt mal rein, mal raus. Der Psychiater, der kommt zu dem Schluss, dass André schwer psychisch krank ist. Und dass seine Einsichtsfähigkeit auch aufgehoben ist, sprich, dass er in seinen akuten Phasen gar nicht einschätzen und absehen kann, was er da wirklich tut. Er sagt klar, André sollte seiner Überzeugung nach jetzt nicht entlassen werden. Er sieht eine starke Eigengefährdung, weil er die Medikamente bestimmt wieder absetzen würde. Aber vor allem sieht der Psychiater auch eine schlechte Legalprognose, wie es heißt. Er sagt, André, der neigt dazu, sich in manischen Phasen zu bewaffnen. Zitat, ich, also der Psychiater, ich sehe die Gefahr, dass er wirklich gefährlich wird, womöglich sogar mit tödlichen Folgen.
Na, das ist ja jetzt dann ein sehr eindeutiges Votum des Psychiaters. Das Landgericht weist André dann sicher in eine Psychiatrie ein, oder?
Ja, er kommt in den sogenannten Maßregelvollzug. Das verkündet das Landgericht noch am gleichen Tag. Es ist inzwischen der 10. Dezember 2024. Die Vorsitzende Richterin sagt noch, das hätte schon früher passieren müssen. Der Vorfall in Buchholz ein halbes Jahr vorher, der hätte auch für so eine dauerhafte Einweisung schon ausgereicht. Die Situation beim Fanfest, das sei dann eine, Zitat, brandgefährliche Situation gewesen. Hätte André den Molotow-Cocktail wirklich gezündet, dann hätten auch die umstehenden Personen in Flammen gestanden. Und die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie, sagt die Vorsitzende Richterin, sei absolut alternativlos. Und das sagt André dann ganz am Schluss sogar auch noch selbst. Er sagt, ich halte es auch für besser, von zu Hause wegzukommen. Ich kann in dem Moment, wo ich durchdrehe, nichts machen.
Also man kann da wirklich nur zu dem Schluss kommen, da hat das System versagt. Wir hatten ganz am Anfang ja über die Frau gesprochen, die am Hauptbahnhof wahllos Menschen niedergestochen hatte. Auch sie war eine klassische Drehtürpatientin.
Ja, auch in ihrer Vergangenheit gab es mehrere wirklich gefährliche Vorfälle. Sie hatte beispielsweise 5 Monate vor dem Vorfall am Hauptbahnhof ihren Vater mit einer Schere angegriffen. Da war sie mit den Worten, jetzt wird gemordet, auf ihn losgegangen. Und einen Monat später, da hatte sie auf einem Spielplatz ein Kind gepackt und geschüttelt. Das mit den Worten, jetzt ist sie dran. Und ein Jahr vorher, da war sie mal bei einer Kontrolle im Zug mit einer Axt angetroffen worden. Und auch diese Frau, die war immer wieder in der Psychiatrie, kam aber nach ein paar Wochen wieder raus und alles ging von vorne los. Sie war sogar am Schluss immer einfach so auf die Straße entlassen worden. Sie hatte nämlich auch schon lange keine Wohnung mehr. Also 6 Wochen Psychiatrie und dann tschüss, raus auf die Straße, sieh zu, wo du bleibst. Ihre Anwältin, die hat mir erzählt, dass die Frau eine Betreuerin habe und dass die wohl auch schon öfters beantragt hat, die Frau dauerhaft unterzubringen. Das wurde aber immer abgelehnt. Die Anwältin sagte mir, ihrer Auffassung nach sind die Betreuungsgerichte, die dafür zuständig sind, zu zögerlich. Und auch erst jetzt, nachdem sie dann am Hauptbahnhof so viele Menschen niedergestochen hat, ist diese Frau jetzt wirklich auch dauerhaft in der Psychiatrie. Das Hamburger Landgericht hat das in ihrem Prozess jetzt so entschieden. Das Ganze war jetzt im Januar 2025. Die Vorsitzende Richterin, die sagte im Urteil wörtlich, wir haben vor so einer Tat kaum eine Möglichkeit, Menschen dauerhaft wegzusperren und zu behandeln. Da muss erst so etwas Fürchterliches passieren.
Und das ist schon wirklich ziemlich unfassbar. Und auch wenn es genau solche Fälle sind, die dafür sorgen, dass alle wachgerüttelt werden, ein wirklich problemlösendes Konzept gibt es irgendwie nicht. Schon vor diesem fürchterlichen Anschlag auf dem Hauptbahnhof, der war ja im März 2025, und schon davor, also im Januar 2025, hat die Hamburger Sozialbehörde einen sogenannten Landespsychiatrieplan rausgegeben. Und der liest sich auch ganz gut. Also ganz detailliert wird darin aufgeführt, was nötig und was wichtig ist. Also, um jetzt nur mal ein paar Punkte zu nennen, Ausbau niedrigschwelliger Hilfsangebote, mehr gemeindepsychiatrische Versorgung statt Klinikfixierung, stärkere Vernetzung von ambulanter, stationärer und sozialer Hilfe, mehr aufsuchende Hilfen für Schwererkrankte, bessere Übergänge nach Klinikentlassungen. Das geht ewig weiter so. Ich meine, es sind tatsächlich 25 Punkte, die da aufgeführt werden. Den Hauptbahnhofanschlag konnte es trotzdem nicht verhindern. Und trotzdem muss man sagen, untätig sind die Behörden nach dem Anschlag nicht geblieben. Sie haben zum Beispiel das Hamburger Netzwerk für personenbezogenes Risikomanagement ins Leben gerufen. Das klingt ein bisschen sperrig. Damit soll eine behördenübergreifende Zusammenarbeit initiiert werden. Und zwar von Innen-, Sozial- und Justizbehörde gemeinsam. Also ganz konkret, wenn von einem Menschen mit psychischer Erkrankung eine Gefahr ausgeht, dann sollen Informationen über diese Person in diesem Netzwerk zusammengeführt werden und dann die Risiken gemeinsam zu bewerten. Und dann will man sich abstimmen, welche Maßnahmen notwendig sind, also von sozialer und psychiatrischer Hilfe bis hin natürlich auch dann zu rechtlichen Schritten. In der Hoffnung, dass das dann künftig so Fälle wie den am Hauptbahnhof oder auch den du, Elias, miterleben musstest, einfach mal verhindert werden können. Meine Überleitung, um mich nochmal bei dir zu bedanken, schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe auch, dass wir als Polizeireporter in Zukunft nicht mehr von solchen Fällen berichten müssen, aber ich glaube, das bleibt nicht aus.
Wir hören uns wieder und zwar in 2 Wochen, Elke. Worüber sprechen wir dann?
In 2 Wochen sprechen wir über die Frage, kann man durch Raserei mit einem Auto einen Mord begehen? Der Fall, 2 junge Männer rasen, sie bauen einen tödlichen Unfall, stehen dafür vor Gericht, haben die höchste aller Anklagen, nämlich die Frage, ob sie einen Mord begangen haben und was dabei rauskommt, das erzählen wir in 2 Wochen.
Und loslassen wir euch erst natürlich nach dem Hinweis auf ARD Sounds, da könnt ihr uns gerne abonnieren und auch eine freundliche Bewertung dalassen. Bis bald, tschüss.
Bis bald, tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in ARD Sounds. Mehr Infos unter ndr.de/237.